Wir haben jetzt doch noch mal kurz umdisponiert und Tim Beichelt hat vorgeschlagen, die drei Texte, die ja auch inhaltlich ganz gut zusammenpassen, schon jetzt im Anschluss an diese erste Vorstellungsrunde kurz zu kommentieren, bevor wir dann das Wort an Sie geben.
Ja, mit der Betonung auf kurz. Vielen Dank auch für die Einladung zum Kommentieren von drei interessanten Papieren. Ich fange mal mit dem letzten an, eine Drei-Länder-Studie nach dem Most Similar Cases Design. Ich wiederhole jetzt nicht sozusagen, was in den Papieren im Einzelnen sozusagen gesagt wurde, sondern lasse mich direkt auf Punkte, die ich diskussionswürdig halte, ein. Die Autorinnen unterscheiden zwischen formaler, nicht formaler und informaler Herrschaft. Und meine Frage wäre da vor allem, wie sich der nicht formale Typ von den beiden anderen trennen lässt. Ja, der nicht formale Typ ist als rhetorischer Paternalismus charakterisiert in dem Papier. Und jetzt könnte man ja auch sagen, es gibt die formale Herrschaft, Akkumulation präsidentieller Macht, die eben auch eine rhetorische Komponente hat und haben muss. Deswegen könnte man das genauso zum formalen Typ zählen. Man könnte aber auch sagen, vielleicht gehört es zum informellen Typ. Der Neopatrimonialismus ist jetzt hier, wie soll man sagen, sehr eng definiert, ja, fast überwiegend auf diese Verwandtschaftsbeziehungen, die ja da schillernd sind und interessant. Ich kenne Neopatrimonialismus auch als etwas weiter definiertes Konzept, in dem einfach formelle und informelle Aspekte sozusagen ineinander spielen. Und da ist ja dann auch wieder der Paternalismus sozusagen das Element, das zum Beispiel diese legalen Herrschaftselemente begleitet. Mit anderen Worten, man könnte auch argumentieren, dass das Nonformale ein Teil des Informalen ist. Und das Problem habe ich auch auf der empirischen Ebene. Gibt es da zuzuordnende Fälle oder sind das eher Herrschaftsdimensionen? Das ist in der Rhetorik des Papiers, aber auch des Vortrags, finde ich, mal so aufgetaucht. Wenn es echten Typen gäbe, Typ nonformaler Herrschaft gäbe, dann würde das für mich bedeuten, dass es auch, dann würde das bedeuten, dass es auch Fälle gibt, in denen dieser Herrschaftstyp ganz überwiegend sozusagen vorzufinden ist. Aber gleichzeitig in der Präsentation war es dann eher so, dass es mehr so parallele Herrschaftsdimensionen sind. Und insgesamt, also der wäre das einfach eine Frage, ob das genügend geschärft ist. Ja, gleichzeitig möchte ich aber sagen, dass das eigentlich auch wieder interessant ist, und da sind die Fälle interessant, dass diese nonformale Herrschaftsform mit Identitätsschaffung zu tun hat. Ja, ich frage mich so ein bisschen, hat das auch was mit dem Mentalitätenansatz von Juan Linz zu tun? Also mit anderen Worten, ist das jetzt wirklich was ganz Neues oder lässt sich das möglicherweise darauf zurückführen? Aber es ist ja in der Tat so, dass Staaten, die vor 100 Jahren noch gar nicht existiert haben und wo man dann geradezu zwanghaft nach Identifikationssymbolen oder Personen suchen muss, dass die dieses Element einbeziehen müssen. Also da ist jetzt schon was dran an dem rhetorischen Paternalismus, finde ich. Aber die Typenbildung hat noch ein kleines Fragezeichen aus meiner Sicht. Andreas Schädlers Papier zum Ursprung autoritärer Mehrparteienwahlen. So eine Linie oder sozusagen so ein subsumierendes Zitat findet sich ganz am Ende des Papiers. Risks of rulers are the opportunities of their opponents. Und Andreas Schädler hat das in dem Beitrag hier auch am Ende gesagt, dass er dieses Ganze als Konfliktfeld oder als Arena eher betreibt. Ich empfehle allen, das Papier oder alle drei Papiere zu lesen, aber bei dem Papier, es ist ja so eine Literaturübersicht und sozusagen auch von daher für Leute, die zu unterschiedlichen Regionen forschen, sehr interessant. Also, dass die kompetitiven Regimes am instabilsten sind. Das wissen wir zwar von Howard und Rössler, aber es ist in dem Papier nochmal sehr eindrucksvoll so nachgewiesen. Dann die Tatsache, dass kompetitive Wahlen die Wahrscheinlichkeit des friedlichen Abgangs von Herrschern sagen, befördern, war für mich jetzt auch neu und sehr, sehr interessant. Du hattest Probleme selber bei der Interpretation der Tabelle. Also es sind nicht Jahre, sondern es sind Prozente, wer nochmal in das Papier guckt. Also es geht darum, in welchem Prozentanteil bei den unterschiedlichen Herrschaftstypen dann sozusagen Tod oder also gewaltsamer Tod oder andere Varianten das Ende des jeweiligen Herrschers bestimmen. Arena und Feldcharakter. Wenn man das so sieht, ja, das finde ich sehr sympathisch, dann könnte man jetzt natürlich überlegen, Bourdieu, das Konzept des Feldes, das dadurch charakterisiert ist, dass so Zusammenspiel zwischen verschiedenen Akteuren, Akteursgruppen gibt. Charakterisiert werden wie dann in dem Ortmann-Papier zwei Formen eigentlich von Zusammenspiel, von Feldbeziehung, nämlich einmal das Zusammenspiel des autoritären Herrschers oder des kleinen Kreises mit weiteren Eliten über Zugeständnisse, ja, Policy Concessions oder ja, hauptsächlich, und dann das Zusammenspiel mit oppositionellen Akteuren. Und da habe ich mich jetzt gefragt, in diesem Feld, gibt die Literatur auch noch was her, wie, worum geht es den Akteuren? Ja, du hast gesagt, vom Funktionalismus zu Rationalismus, aber sagen, worin besteht der Nutzen genau? Was ist sozusagen die zugrunde liegende Kategorie? Das würde Bourdieu jetzt fragen. Und da habe ich mich eben auch gefragt, ist das jetzt Macht? Geht es um Machtanteile? Eigentlich ja nicht. Ja, wenn es in Autokratien ist, ist die Opposition, naja, vielleicht doch Machtanteile. Geht es um Legitimität? Also das war... Da hätte ich noch ein Fragezeichen, ob die Literatur dazu was hergibt, zu der Frage, aus welchen Motiven lassen sich autoritäre Herrscher auf Wahlen ein. Da ist jetzt das Papier von Ortmann sozusagen sehr explizit. Ja. Ein wichtiger Grund für das Zulassen quasi demokratischer Wahlen liegt in der Inklusion neuer ökonomischer Eliten sowie der Zustimmung durch Massen und Wähler. Ja. Also besonders diese Inklusion neuer ökonomischer Eliten ist jetzt einfach im Zusammenspiel der beiden Papiere so eine Frage. Ist das jetzt was rein aus diesen Fällen kommt und daher sozusagen im interregionalen Vergleich vielleicht für zu wichtig gehalten wird? Könnte sein. Wäre jetzt sozusagen kein Argument gegen das Papier, aber da könnte man jetzt nachfragen. Also die Tatsache eben, das haben wir ja in vielen Ländern, dass es tatsächlich ökonomische Eliten gibt, die sagen aus verschiedenen Gründen an der Macht, in die Macht eingebunden werden müssen. So, dann hat Herr Ortmann gesagt, dass er in der Diskussion noch nachlegen will, warum Singapur ein leninistisches Regime ist. Dazu lade ich ein. Und dann Wahlen als Mittel der Legitimitätsgenerierung. Ja, ganz stark hier und explizit Institutionalisierung der Interaktionen im Regime, also Stabilisierung innerhalb des Regimes durch sozusagen die Herausforderung, Loyalität zu zeigen oder eben nicht. Informationen, die Herrscher in Autokratien offenbar nicht kriegen können außerhalb von Wahlen, und zwar vor, während und nach Wahlen. Ja, ich mache manchmal zu Russland ein bisschen was, und da Putin guckt ganz genau, in welchem der 83 Föderationssubjekte die Zustimmung wie hoch gewesen ist. Das sind also Informationen, die sich auch da im Nachhinein eben geben lassen. Und die Verteilung von Vorteilen und Renten. Was ich mich hier gefragt habe, Dieter Nohlen hat da eigentlich sehr viel zu geschrieben. Auch bei Andreas Schädler kommt Nohlen gar nicht vor. Allerdings kenne ich auch manche Literatur, die die beiden zitieren, dann wiederum nicht. Vielleicht ist die besser als die von Nohlen, aber ich habe das als so ein gewisses Defizit empfunden, besonders in einem Literaturübersicht, selbst wenn es jetzt für einen englischsprachigen Raum geschrieben ist und Nohlen überwiegend Deutsch geschrieben hat. Also diese Funktionen, die genau diese zur Legitimitätsgenerierung, das kommt da eigentlich vor. Noch eine Frage, die sich zwischen den beiden Papieren entspannt. Ortmann macht sehr deutlich, dass eigentlich die Vorteile aus der Öffnung mit den Wahlen überwiegen. Ja? Und das wäre eben auch jetzt nochmal eine Rückfrage an Andreas Schädler, wo die beiden Papiere miteinander sprechen. Ist das jetzt fallspezifisch oder nicht? Ja, ich habe den Eindruck, es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo die Nachteile für die Autokraten überwiegen. So, letzter Punkt. Nochmal zurück zum Papier von Andreas Schädler. Er arbeitet so Pfade heraus. Vier insgesamt. Ja, während oder nach autoritären Wahlen. Darum soll es mir jetzt nochmal gehen. Also die Pfade lauten weitere Regression, die dann in Repression übergehen könnte oder übergeht. Stabilität gleich Persistenz ist das zweite. Dann Liberalisierung, später vielleicht mal Demokratisierung, das dritte. Und elektorale Revolution. Das sind so vier ja, Typen oder Pfade, die sich aus der Literatur ergeben. Und ich meine, da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich zwei unterschiedliche, wie soll man sagen, zwei unterschiedliche Zugriffe auf das Thema Wahlen in Autokratien gibt. Da das eine Charakteristika der Wahlen und ja, Charakteristika von Wahlen und der zweite und aber eben nur ein Teil, dann zusätzlich, was für Konsequenzen haben wir daraus? Ja, und es fällt eben auf, dass wäre ein Vorschlag in dem Papier nochmal zu gucken, ob man diese Unterscheidung nicht auch noch besser herausarbeiten kann. Denn die Wahlen selbst, also elektorale Revolutionen sind etwas, was während Wahlen passiert. Ja, Wahlen können genauso gut wie von mir aus jetzt in Russland vor wenigen Wochen quasi das Regime so mehr oder weniger in Amt und Würden halten. Aber dann gibt es eben Liberalisierung und autoritäre Regression sozusagen als Folge. Und das Interessante scheint mir jetzt zu sein, dass beide Aspekte sozusagen als Konsequenz von Wahlen auftreten können. Ja, und das war jetzt in dem Papier von Ortmann dann sehr instruktiv, dass gerade Stabilität, also sagen Wahlen, die im Sinne von Machthabern verlaufen, zu einer langsamen Liberalisierung führen können und nicht, wie in der meisten Literatur vermutet, eben zu Regression führen, dass aber auch elektorale Revolutionen soweit zu Regression führen können, nämlich wenn sich nach kurzer Zeit herausstellt, dass die elektorale Revolution nicht erfolgreich gewesen ist und von daher es sozusagen zu einem Backlash kommen kann. Also da gibt es sozusagen bei den vier Typen sehr, sehr komplexe Interaktionen und deswegen wäre mein Vorschlag da vielleicht noch diese zeitliche Zweistufung in dem Papier auch noch zu diskutieren.